Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Nikolaus Lendl und in der heutigen Sendung machen wir uns auf eine kleine Reise. Aus Wien sind es 1564 Kilometer bis zu unserem Ziel. Mit dem Flugzeug dauert es jedoch nur ein bisschen über 2 Stunden und schon sind wir in einer der geschichtträchtigsten Städte der Welt angekommen. Im Jahr 660 vor Christus unter dem Namen Byzantion, später bekannt als Konstantinopel, und heute kennt man die Stadt unter dem Namen Istanbul. Es ist die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei und mit über 15 Millionen Einwohnern zudem die größte Stadt Europas. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten ist Istanbul die einzige Stadt der Welt, die auf 2 Kontinenten liegt. In über 2700 Jahren kann Istanbul auf eine sehr ereignisreiche Geschichte zurückblicken, die im letzten Jahrhundert auch vor allem von einer Sache mitgeprägt wurde, nämlich dem Fußball. Denn obwohl Istanbul nicht die Hauptstadt der Türkei ist, die des türkischen Fußball ist sie allemal. Von aktuell 20 Erstligateams kommen 8 aus der Stadt am Bosporus. Seit der Ligagründung 1959 gingen mit Ausnahme von 8 Titeln alle an die großen 3, Fenerbahce, Beşiktaş und Galatasaray. Doch bevor wir unsere Reise in die Fußballstadt Istanbul starten, gibt es vorab noch den Teamkader. Hier stellen sich dieses Mal Tobi, Timur und Nico vor.
Hi, ich bin Tobi. Ich habe 2022 ein Praktikum in der Ballesterer Redaktion gemacht und bin seitdem in unregelmäßiger Regelmäßigkeit als freier Mitarbeiter dabei. Ich schreibe eigentlich am liebsten über deutsche Themen, über politische Themen, manchmal auch über Österreich. Da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Und ja, jetzt habe ich meinen ersten Schwerpunkt mitmachen dürfen und das hat mich sehr gefreut.
Hallo, ich bin Nico. Ich bin seit 2022 beim Ballesterer dabei, damals das erste Mal beim Trainingslager und seit damals habe ich ein paar Texte geschrieben. Mein erster Text war zur WM 1966 und dem afrikanischen Boykott und seit damals habe ich vor allem über internationale Themen geschrieben.
Hey, ich bin Timur. Ich bin seit 2023 beim Ballesterer aktiv, war auch Teil des Trainingslagers in dem Jahr und habe meinen ersten Text letztes Jahr veröffentlicht. Es war ein Groundhopper und bin eben jetzt auch beim Istanbul-Schwerpunkt dabei. Hatte den sogar selber vorgeschlagen und bin froh, dass wir das so durchgezogen haben und freue mich in den nächsten Jahren noch viel über Fußball international zu schreiben.
Ja, hallo Tobi, Timur und Nico. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir über eure Recherchereise zu sprechen. Istanbul war 2023 mit über 20 Millionen Besuchern die meistbesuchte Stadt der Welt. Vergangenen Dezember habt auch ihr euren Teil dazu beigetragen. Ihr wart aber nicht die klassischen Touristen, die Istanbul aufgrund ihrer Moscheen, Tempel und der jahrhundertelangen Geschichte bereist haben. Denn ihr seid als Rechercheteam des Ballesterer ausgerückt und habt euch mit etwas beschäftigt, das genauso facettenreich ist wie die Stadt selbst, nämlich dem Fußball in Istanbul. Mich würde interessieren, wie kam es dazu?
Ja, also ich glaube, ich kann was kurz dazu sagen. Ich komme ja, also meine Familie kommt aus der Türkei und ich weiß ja, Ballesterer hatte vor ungefähr 15 Jahren mal einen Schwerpunkt über die Türkei generell gemacht, aber nicht über Istanbul selber. Und wir haben uns gedacht, eigentlich wäre das eine super, super Gelegenheit, hier einen Schwerpunkt über Istanbul für den Ballesterer zu machen. Und ja, haben dann diese Reise organisiert und durchgeführt und freuen uns jetzt, das Heft vor uns zu haben.
Voll, also Tim und ich haben uns irgendwann, wann war das, im September oder so, abgesprochen. Und dann haben wir genau uns angeschaut, was man erzählen könnte, haben gemerkt, sehr viel. Und dann haben wir das Team zusammengestellt und die Flüge gebucht.
Ja, ich glaube, ihr seid dann zu 5 ausgerückt, wenn das stimmt. Genau, und ihr habt es jetzt eh schon gesagt, ihr habt dazu den neuen Schwerpunkt verfasst für den Ballesterer. Der kommt am 1.3. heraus. Also wenn dieser Podcast herauskommt, ist das Heft schon. Ich glaube, das können wir alle nur wärmstens empfehlen. Und als Ergänzung dazu haben wir uns überlegt, dass wir hier so eine Art Audioguide zur Fußballstadt Istanbul machen. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach gleich rein. Unsere Tour starten wir nämlich in Fatih. Also vielleicht so eine kurze geografische Einordnung, wo wir uns befinden. Wir sind jetzt ganz im Südosten der europäischen Seite Istanbuls. Fatih grenzt an den Bosporus und an die Altstadt Istanbuls. Ja, jetzt habe ich von euch auch gehört, es ist einer der ältesten Stadtteile Istanbuls, der zudem auch die Heimat ist von Fatih Karagümrük. Und über den Verein hören wir uns jetzt mal die wichtigsten Infos kurz an.
Fatih Karagümrük ist in jenem Stadtteil zu Hause, welcher schon zu byzantinischen Zeiten innerhalb der Stadtmauern Konstantinopels gelegen ist. Das merkt man bei den Heimspielen. Entlang des Spielfelds verläuft auch heute noch die Mauer einer byzantischen Zisterne. Im Vergleich dazu wirkt vor allem die Frauensektion des Fatih Karagümrük Sportvereins eher jung. Sie wurde erst 2021 gegründet, spielte aber in ihrer ersten Saison gleich um den Titel mit. Gescheitert sind die Spielerinnen von Fatih Karagümrük erst im Playoff-Finale. Weil die Männersektion im 20 Kilometer entfernten Atatürk-Stadion spielt, sind die Frauen mittlerweile auch das einzige Erstligateam, das in Fatih seine Heimspiele austrägt.
Ja, also ich finde da ganz interessant, ihr habt sich anscheinend an unserem ersten Stop jetzt eigentlich nur mit dem Frauenteam beschäftigt. Erzählt ein bisschen mehr, wie waren eure Eindrücke dort vor Ort, was habt ihr dort erlebt?
Ja, also wir sind da von dem Stadtteil, wo wir einquartiert waren, mit der Fähre hingefahren und dann sind wir da ausgestiegen beim Anlegepunkt namens Fener, lustigerweise genauso heißt wie ein anderer großer Verein aus der Stadt. Und Fener ist ziemlich in der Nähe von dem Stadion, aber ist urtouristisch, hat irgendwie so bunt bemalte Häuser und steile Gassen und da laufen Leute irgendwie urviel mit ihrem Fotoapparat herum. Und dann geht man halt von Fener Richtung Stadion, geht durch Çarşamba, was eher ein bisschen konservativer ist, und dann kommt man zum Stadion raus. Und wie wir dann dorthin gekommen sind, haben die Spielerinnen schon trainiert. Also wir sind da vor einem Super League-Spiel angekommen.
Mich würde da interessieren, wie ist es generell so oder habt ihr das mitbekommen, wie ist es um den Frauenfußball in der Türkei in Istanbul bestellt? Kann der da irgendwie mithalten mit dem Männerfußball oder wie war das Faninteresse an den Spielen?
Also ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern ist die türkische Liga jetzt nicht vergleichbar irgendwie mit der deutschen oder so, aber was uns die Spielerinnen erzählt haben, ist, dass das Niveau immer besser wird und dass auch immer mehr investiert wird und dass auch ja scheinbar es den Menschen in der Türkei ein Anliegen ist, dass auch der Fußball der Frauen gefördert wird. Also zumindest ist das, was sie uns erzählt haben. Und ja, eine Spielerin, mit der wir geredet haben, die hat uns dann auch gesagt, dass sie da mehr verdient, als sie in Duisburg zum Beispiel verdient hat, was vielleicht man sozusagen als sozusagen Fakt hernehmen kann, um ein bisschen das einordnen zu können, wo sich die türkische Liga befindet.
Was charakterisiert dann so den Stadtteil? Wie kann man sich diesen Stadtteil jetzt vorstellen? Wir haben gerade vorher schon gesagt, wir sind da jetzt noch auf der europäischen Seite Istanbuls. Was macht diesen Stadtteil aus, dieses Gebiet?
Also zunächst einmal muss man zu Fatih wahrscheinlich noch dazu sagen, dass ein paar der wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch auf dieser Seite des Bosporus und auf dieser Seite der Halic Strait, über die eben die Galatasaray-Brücke, die Gala-Brücke rübergeht, befindet, zum Beispiel die Hagia Sophia oder der Topkapı-Palast. Die meisten Einwohner wohnen dort schon seit ein paar hundert Jahren und das merkt man auch in dem Stadtteil, wenn man sich ein bisschen dort auskennt oder herumspaziert. Ich glaube, das merkt man dann auch an der Einstellung zu den Fußballclubs vielleicht. Natürlich ist Frauenfußball eine relativ neue Sache in der Türkei in vor allem Gebieten wie zum Beispiel Çarşamba ist es sicher nochmal anders, wie zum Beispiel in Kadıköy oder in Beyoğlu, wo das ein bisschen säkulärer ausgerichtet ist. Aber ich glaube, diese Vorurteile ändern sich und ich glaube, Fatih Karagümrük ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass sich etwas sehr Gutes entwickelt im Frauenfußball.
Und was ich gehört habe, ihr habt dann dort auch recht nahe Eindrücke zum Team, zu den Spielerinnen bekommen. Vielleicht wollt ihr das nochmal kurz erzählen. Ich glaube, ihr wart mit denen sogar dann Tee trinken.
Ja, genau. Nico Serbisch hat uns nicht nur diese Tür geöffnet an dem Wochenende. Ich fand es total interessant, weil eben wir bevor wir zum Stadion gekommen sind, durch diesen konservativen Stadtteil gelaufen sind. Man hat das echt gemerkt. Und dann war das ein totaler Kontrast, fand ich, das Fußballspiel. Und man muss auch noch mal kurz zu dem Stadion sagen, es ist auch einfach echt schön. Es ziert auch das Cover des Schwerpunkts. Wir haben dann uns spontan eigentlich überlegt, dass wir doch noch jemanden ansprechen könnten von den Spielerinnen, ob sie uns ein bisschen was erzählen. Haben dann gehört, dass die Kapitänin Serbin ist. Und weil Nico eben Serbisch spricht, haben wir dann sie auf Serbisch ansprechen können. Die war total freundlich und hat sich im Endeffekt eigentlich total gefreut, dass sich jemand dafür interessiert. So hatte man das Gefühl. Und hat dann gesagt, ja klar, ich gehe kurz duschen, bring noch eine Freundin mit und dann gehen wir auf den Tee. Und so war es dann. Dann sind wir durch den Stadtteil gelaufen. Und es war total interessant, dass die zwei Spielerinnen ständig Leute gegrüßt haben. Die waren total beliebt. Die wurden ständig von irgendwelchen Männern angesprochen. Hey, wie war das Spiel? Du musst später noch vorbeikommen. Und sie mussten sie eigentlich quasi vertrösten, weil sie noch mit uns Tee trinken gehen wollten sozusagen. Ja, und dann hatten wir noch ein Interview mit den beiden. Und es war also total interessant, was sie erzählt haben. Und dann im Endeffekt ein total schönes Erlebnis eigentlich.
Ja, sehr cool, sehr interessant. Ich würde sagen, dann machen wir uns aber gleich weiter auf der Reise und gehen nämlich zu unserem zweiten Stopp. Timo, du hast es jetzt schon erwähnt, eigentlich bewegen wir uns ja gar nicht weiter. Ich glaube, wir bleiben sogar im selben Stadtviertel und gehen aber jetzt noch weiter vor in die Altstadt von Istanbul. Von Fatih ist das nur ein sehr kurzer Weg, einfach ein wenig Richtung Osten, Richtung Meer und Richtung Bosporus. Die Altstadt von Istanbul ist der kulturelle Mittelpunkt der Stadt mit den bekannten Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, dem großen Bazar. Mich würde interessieren, in diesem Stadtteil, wie präsent ist der Fußball dort?
Also ich glaube, eine Sache, die man an jeder Straßenecke sieht, sind Fußballtrikots von den drei großen Vereinen. Also ich glaube, vor allem im großen Bazar und rund um diesen Bazar gibt es sehr, sehr viele kleinere Geschäfte und eigentlich wird da nicht sonderlich diskriminiert, welche von den drei großen Gala, Besiktas oder Fenerbahce da als Trikot ausgestellt wird. Vor allem natürlich eher für die Touristen, muss man sagen. In der Altstadt selber merkt man relativ wenig von Fatih Karagümrük als Fußballclub, würde ich sagen. Also uns ist es auch nicht wirklich vor die Augen gekommen.
Neben dem Stadion gab es so ein Café, wo auch das Logo von Karagümrük drauf war, aber abgesehen von dem ist uns nicht aufgefallen, dass das Logo oder irgendwie eine Vereinsfahne irgendwo so aus einem Fenster oder von einem Balkon hängt, was bei den anderen drei großen, sagen wir mal, eigentlich ziemlich üblich ist.
Die Altstadt ist einfach geprägt von diesen drei großen Vereinen und das merkt man halt einfach schon, dass die doch nochmal irgendwie eine Ebene über den anderen Vereinen sind.
Ich glaube, lustigerweise muss man dazu auch noch sagen, dass Trabzon Spor, eigentlich der vierte große Verein, eigentlich auch präsenter ist in der Altstadt als zum Beispiel Fatih Karagümrük oder Kasımpaşa, weil Trabzon eigentlich der viertmeist supported Verein in der Türkei ist und es gibt sehr, sehr viele Menschen aus Trabzon, die sich in Istanbul angesiedelt haben und deswegen sieht man relativ viele Trabzon Spor Fahnen und Trikots, ja.
In meiner Recherche habe ich dann noch herausgefunden, dass Trabzon weiter draußen im Osten auf der europäischen Seite auch ein eigenes Gelände hat. Also da trainieren dann irgendwie Kids in Trabzon-Trikots.
Ja, okay, sehr cool. Also ich glaube, dort habt ihr dann halt so richtig auch die klassischen Touri-Sehenswürdigkeiten gesehen. Ich würde sagen, wir gehen dann eigentlich gleich weiter und zwar von der Altstadt weg und überqueren nun über die Galata-Brücke das Goldene Horn. Und machen dann halt an unserem dritten Stopp, und zwar im Stadtteil Beyoğluspor. Auch hier hören wir uns davor aber ganz kurz die wichtigsten Infos zu diesem Verein und Stadtteil an.
Für diesen Verein gibt es zwei Namen. Beyoğluspor auf Türkisch, Pera auf Griechisch. Als der Verein 1877 von der lokalen griechischen Bevölkerung gegründet wurde, hieß er noch Ermis. Er war damit der erste Sportverein Istanbuls. Mit dem Fußballspielen ging es aber erst 1914 los. Beyoğluspor bzw. Pera war zuletzt in der höchsten Spielklasse in den 60er Jahren. Seit den 80ern spielt der Verein nur mehr im Amateurbereich. Stolz ist man bei Beolou darauf, dass die großen griechischen Vereine AEK Athen und PAOK Thessaloniki auch bei diesem Verein ihre Wurzeln haben. Pera-Mitglieder, die aus Istanbul vertrieben wurden, waren an der Gründung der beiden Vereine beteiligt.
Ja, jetzt haben wir was gehört über einen Verein, der, glaube ich, aktuell in der fünfthöchsten Spielklasse der Türkei spielt. Was ist denn das Besondere an diesem Verein oder wieso war dann so ein Verein irgendwie auch Teil eurer Reise?
Ja, gute Frage. Ich glaube, da ist vor allem eben die Geschichte des Vereins das, was ihn aus unserer Sicht interessant gemacht hat. Und genau, der ist eben in Beolou zu Hause und der war lustigerweise eben genau irgendwie 5 Minuten von uns entfernt, wo wir eben einquartiert waren. Und dann klettert man halt so diese steilen Gassen von Beolou hoch und dann biegt man 5-mal ab und dann ist in so einer engen Seitengasse der Verein und da hängt auch ganz groß die Fahne raus aus dem Vereinsgebäude. Und dann merkt man beim Reingehen gleich, dass da 2 Wappen hängen, nämlich eins in griechischer Schrift und eins in türkischer Schrift. Und ja, wo die Verhältnisse zwischen dem griechischen und türkischen Staat vielleicht nicht so die besten sind heutzutage, ist dann interessant, eben sowas mitten in Istanbul zu finden und zu sehen. Und das hat eben den Hintergrund, dass Istanbul auch sehr stark griechisch geprägt war, noch bis eben vor 100 Jahren haben da recht viele Griechen gelebt. Und ja, die haben halt eben auch Sportvereine gehabt. Und Beoluspor ist einer von, glaube ich, 2, die jetzt bis heute noch überlebt haben, die sozusagen griechische Wurzeln haben. Und wenn man reingeht in das Vereinsgebäude, dann merkt man eigentlich sofort, okay, das ist nicht einfach irgendein Fünftligaverein. Da steckt schon sehr viel Geschichte dahinter. Und ja, was man halt dann, wenn man weiter reingeht und noch in die Büros reingeht und die größeren Räume sieht, ist Trikots von PAOK aus Thessaloniki und AEK aus Athen. Und das hat eben den Hintergrund, dass da Menschen, die halt bei damals eben Beda aktiv waren, vertrieben wurden leider und in ihrer neuen Heimat in Griechenland Vereine gegründet haben. Und das geht auch so weit, dass die Connection eigentlich bis heute noch sehr lebendig ist. Also die beiden großen Vereine in Griechenland wissen von ihrer Geschichte natürlich und haben, zum Beispiel hat AEK bei der Stadioneröffnung Leute eingeladen von Beoluspor und dann waren eben Leute aus dem Verein, zum Beispiel der Vizepräsident, einfach am Spielfeld, während das Stadion eröffnet wurde.
Also kann man so ein bisschen sagen, dort liegen die Ursprünge des türkischen Fußballs?
Ja, unter anderem, also ich glaube vielleicht breiter formuliert des türkischen Sports, weil eben die Beolou war da eigentlich ein bisschen hinter den sozusagen unter Anführungszeichen türkischen Vereinen in der Gründung der Fußballsektion. Aber was den Sport angeht und was Sportvereine angeht, ja, war eben der Vorgänger von Beolou der erste Sportverein in Istanbul.
Und hat man diese griechischen Einflüsse irgendwo sonst anders in der Stadt noch mitbekommen oder ist das wirklich dort schon so ein bisschen noch eine die letzte Exklave so ein bisschen?
Ich finde, man sieht sie schon auch überall in der Stadt. Vielleicht muss man ein bisschen genauer hinsehen, aber eigentlich schon. Zum Beispiel, wie wir da zu dem Karagümrük-Stadion gegangen sind, sind wir an einer riesigen roten Schule vorbeigegangen, das Rote Gymnasium, was ein griechisches Gymnasium auch sozusagen bis heute noch ist. Und ja, ich meine, wir wissen ja auch, dass die Hagia Sophia ursprünglich mal eine Kirche war und genau dieser Einfluss, der ist schon auch noch erkennbar.
Ja, ich glaube, man sieht es auch ein bisschen an der Anzahl an orthodoxen Kirchen, die es noch in Istanbul gibt. Ich glaube, da gibt es wirklich fast 60 noch immer. Und die Bevölkerung ist natürlich jetzt nicht auf dem gleichen Level wie vor 100 Jahren. Aber man muss sagen, es gibt schon noch sehr, sehr große und intensive Berührungspunkte zwischen der griechischen Bevölkerung. Es gibt auch Kontakt zwischen vielen Menschen, die eben damals aus der Türkei nach Griechenland mussten und auch von Griechenland in die Türkei mussten. Und ich glaube, das sieht man auch ein bisschen in der Stadt, ein bisschen in der Architektur auch. Und es gibt auch Stadtteile, wo man das eher merkt. Und ich glaube, Beolou ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen Stadtteil, wo dieser griechische Background noch ein bisschen mehr herauskommt.
Ja, dann würde ich sagen, wir gehen vielleicht nochmal ein Stück weiter. Ganz unweit davon liegt nämlich auch das Viertel Kasım Pascha. Auch hier haben wir ganz kurz die wichtigsten Infos zusammengetragen. Die hören uns jetzt einfach kurz an, würde ich sagen.
Der Stadtteil Kasım Pascha galt früher als Armenviertel, bis es der heutige Präsident Erdoğan in seiner Zeit als Istanbuler Bürgermeister modernisiert hat. Erdoğan ist in Kasım Pascha aufgewachsen, hat hier früher Simit, Sesamringe aus Hefeteig, verkauft. Der ansässige Fußballclub spielt deshalb im Recep Tayyip Erdoğan Stadion. Kasım Pascha hat eingefleischte Fans, kann aber das Stadion wegen der Stahlkraft der großen drei und der Inflation meistens nicht füllen. Der Club ist aber ein gutes Pflaster. Erstligafußball ohne großen Druck spielten hier zum Beispiel schon Ricardo Quaresma, Eren Derdiok oder Ryan Babel.
Ja, ich habe mir von euch auch erzählen lassen, dass es eher ein früher als Armenviertel bekannt ist. Und jetzt haben wir schon gehört, dass Recep Tayyip Erdoğan dort aufgewachsen ist und auch eine prägende Figur auch beim Verein ist. Wie sehr kriegt man das dort in dem Stadtviertel auch mit oder was charakterisiert dieses Stadtviertel?
Ich glaube, Kasım Pascha ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen normalen, sagen wir mal, Stadtteil in Istanbul. Es liegt wirklich nur eine Straße zwischen Kasım Pascha und Beyoğlu und das ist ein Highway und das Stadion ist eigentlich genau neben dieser Hauptstraße. Übrigens mit dem besten Ausblick über ein Fußballstadion mit der Stadt zusammen in Istanbul. Also ich kann das wirklich jedem oder wir können es wirklich jedem empfehlen, mal dorthin zu fahren und sich diesen Ausblick einfach nur mal anzuschauen, weil das ist wirklich atemberaubend. War auch mal im Gespräch als Cover für unsere Ausgabe, aber im Endeffekt haben wir uns gegen entschieden. Und ich würde sagen, in Kasım Pascha fällt vor allem auf, dass es sehr, sehr viele Erdoğan-Plakate gibt. Ich glaube, das haben wir alle so mitbekommen. Natürlich, er ist dort aufgewachsen. Er hat eine lange Zeit seiner Jugend dort verbracht und er ist doch immer dem Stadtteil sehr, sehr verbunden. Und das merkt man auch an den Wahlergebnissen, wenn es eben Wahlen in Istanbul gibt. Da ist Kasım Pascha eigentlich schon eher AKP angehaucht. Aber fußballtechnisch, das Stadion ist natürlich nach Erdoğan benannt. Aber ansonsten, es wird ja Erdoğan nachgesagt, dass er eher Fenerbahçe-Fan ist. Das heißt, Kasım Pascha ist zwar der Ort, wo er aufgewachsen ist, aber ich glaube, sein Herz gehört eher Fenerbahçe. Aber natürlich, der Verein ist ein sehr, sehr gutes Sprungbrett für viele türkische U-Nationalspieler. Auch in den letzten Jahren gab es da viele, die es zu den größeren Clubs geschafft haben. Also die Jugendarbeit ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und es gibt auch eben viele Allstars, wir haben sie gehört, Quaresma oder Babel, die da ihre Karriere ausklingen lassen wollten. Und der Verein ist eigentlich immer im oberen Mittelfeld anzusetzen. Diese Saison auch wieder sehr, sehr gut dabei. Und generell einfach ein guter Sprungbrett.
Und vielleicht, dass ihr auch nochmal so kurz einen Eindruck gibt, wie kann man sich dort die Straße vorstellen, wie schaut es dort aus? Ist es so wirklich das typische Stadtviertel da auf der europäischen Seite?
Ja, eben wie Timur auch sozusagen diesen Ausblick beschrieben hat, den wird man dann auch im Heft sehen können, ist es so, dass das schon recht eng bebaut ist, die Gegend. Und diese ganze Gegend, eben Kasım Pascha und Beyoğlu, sind eher hügelig. Das heißt, man geht sehr viel rauf, wenn man vom Wasser Richtung sozusagen stadteinwärts geht. Und man geht sehr viel bergab in die andere Richtung.
Mich würde dann vielleicht auch noch generell interessieren, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Rolle von Erdoğan geredet. Was habt ihr da so ein bisschen in Erfahrung gebracht? Welche Rolle spielt der Fußball in der Türkei oder in der Politik von Erdoğan? Wie wichtig ist der Fußball dort? Wird er als Plattform genützt?
Ich würde sagen, der Fußball hat eine sehr, sehr große Bedeutung generell in der Politik, nicht nur für Erdoğan, sondern einfach für alle politischen Parteien, die es in der Türkei gibt. Denn Fußball ist etwas, das in der Türkei sehr, sehr wichtig ist. Wenn man in der Türkei auf Urlaub fährt als Türke, ist eine der ersten Fragen, die gestellt werden, immer: für welches Team bist du? Und Diese Frage ist eine sehr, sehr wichtige Frage für viele Menschen und auch politisch natürlich, weil viele Vereine auch eine gewisse politische Färbung haben in gewisser Hinsicht und deswegen wird die Frage immer wieder gestellt. Ich würde sagen, Fußball ist auch eine Art Identifikation für viele Menschen und ich glaube, viele Politiker nutzen Fußballvereine auch, um eine größere Anzahl an Wählern oder Wählerinnen für eine Sache zu begeistern. Und ich glaube, da bietet sich eben vor allem Fenerbahçe Beşiktaş schon gerade das sehr, sehr gut dafür an.
Jetzt haben wir vielleicht auch noch kurz vorher gehört, dass Erdoğan dort selbst in seiner Jugend Sesamringe verkauft hat auf der Straße. Mich würde interessieren, gibt es das heute auch noch? Also trifft man dort auch immer noch auf Kinder, Jugendliche, die dir dann irgendwie Sesamringe verkaufen?
Sesamringe werden in Istanbul überall verkauft, also kann man nicht übersehen. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, an dem Tag, wo ich durch Kasımpaşa spaziert bin, sind mir keine aufgefallen.
Ich würde sagen, dann setzen wir unsere Reise einfach fort. Wir bleiben jetzt zwar noch im Stadtteil Beyoğlu, aber wir kommen jetzt endlich zum ersten der drei großen Istanbuler Clubs und zwar zu Galatasaray. Und ich glaube, ich würde sagen, auch hier hören wir uns vorab einen kurzen Infoblock an.
Einer der größten Vereine in Istanbul ist Galatasaray. Der Verein hat eine erfolgreiche Geschichte und eine leidenschaftliche Fangemeinde. Der Verein wurde im Jahre 1905 von Schülern des Galatasaray-Gymnasiums gegründet und ist einer der ältesten Sportvereine des Landes. Das Team von Galatasaray ist eine der erfolgreichsten Mannschaften in der Türkei. Neben vielen nationalen Titeln konnte Galatasaray Erfolge außerhalb der Türkei feiern, wie zum Beispiel den Gewinn des UEFA-Pokals und des UEFA-Superpokals. Spieler wie Hakan Sükür, Georgi Hagi und Arda Turan haben bei Galatasaray Geschichte geschrieben. Die Anhängerschaft von Galatasaray, bekannt als Cim Bom, ist für ihre leidenschaftliche Unterstützung bekannt. Spiele im Türk Telekom Stadyumu sind oft von einer intensiven Stimmung geprägt, die Spieler zu Höchstleistungen anspornt. Der größte Rivale von Galatasaray ist Fenerbahçe. Wenn diese beiden Vereine aufeinandertreffen, spricht man vom interkontinentalen Derby.
Ja, jetzt haben wir kurz die wichtigsten Infos zu Galatasaray gehört. Ich glaube, ihr wart dort auch vor Ort bei einem Match von Galatasaray. Davor hören wir uns aber nochmal ganz kurz Yağmur an. Yağmur habt ihr im Zuge eurer Recherche auch interviewt. Sie ist Soziologin und Anthropologin. Ja, wir hören nun kurz rein, was sie über das neue Stadion von Galatasaray, das 2011 eröffnet wurde, zu sagen hat.
And then when the stadium moved to Seyrantepe, which is where it is now, on the highway, I mean, it killed the whole neighborhood vibe. What they do now is, since there's a metro line that reaches the stadium, they've made a few places near the metro Galatasaray places. So a kebab restaurant in Levant, for instance, is decidedly a Galatasaray space. They go there, they eat kebab, they take the metro, they go to the game. Or Beyoğlu itself, you know, they meet there and then they can watch the game there. It's really quite common to see people in Galatasaray jerseys in Beyoğlu watching the game in Nevizade, or they can take the metro and go there. It made the metro a Galatasaray space, which I always find really intriguing.
Ja genau, also wie schon erwähnt, ihr wart dort selber bei einem Spiel und mich würde interessieren, wie seid ihr zu dem Spiel hingekommen? Habt ihr auch die U-Bahn genommen?
Ja, wir haben auch die U-Bahn genommen. Und das ist eigentlich auch das Interessante an Galatasaray, finde ich. Du hast es vorhin schon so schön angesprochen. Wir bleiben in der Nähe, wir gehen nach Beyoğlu zu Galatasaray. Das stimmt natürlich, weil der Verein dort gegründet wurde, in der Galatasaray-Schule. Aber um zu Galatasaray zu kommen, um ein Spiel zu sehen, musste man die U-Bahn nehmen und sehr weit stadtauswärts fahren. Und wir haben es leider nicht zu dem Kebab-Stand geschafft, den Yağmur angesprochen hat. Aber in der U-Bahn sind wir gefahren und also es war, als wir angekommen sind am Stadion, es war super Stimmung, es war wirklich, was ich sehr einfach, also ungewöhnlich fand, so sehr viel Musik, es war so, ich habe gelernt, die heißen Davul und Surna, die, also es ist eine Trommel und ein Blasinstrument im Endeffekt. Das ist uns auch bei anderen Spielen aufgefallen, dass das vorm Stadion mal gespielt wird und dann ist da halt schon Party im Endeffekt. Also die Stimmung war super. Wir waren eigentlich früh genug unterwegs, haben aber dann trotzdem es gerade so zum Anpfiff ins Stadion geschafft, weil wir uns, also wir hatten zwei von unserer Gruppe durften auf der Pressetribüne Platz nehmen. Es war aber recht schwer, den Eingang zu finden. Das hat sich ein bisschen durch die Reise gezogen, dass das Bassyn, was auf Deutsch Presse heißt, so ein bisschen das Wort ist, was wir am ehesten gelernt haben oder als erstes gelernt haben, weil wir uns immer versucht haben durchzufragen und alle haben uns immer in gegensätzliche Richtung geschickt. Und die anderen drei von unserer Reisegruppe hatten kurzfristig noch VIP-Plätze bekommen. Und auch da haben wir den Eingang nicht gefunden. Also es war totales Chaos und wir haben schon gedacht, dass wir das Spiel leider verpassen müssen. Im Endeffekt hat es dann geklappt. Dann haben wir ein gutes Spiel gesehen, finde ich, und wirklich einen Eindruck davon bekommen, wie laut es in diesen Stadien ist. Ich meine, man hört das ja immer. Wenn du da bist, ist schon nochmal was anderes. Ich habe mir noch mal Aufnahmen angehört von Spielen, wo ich einfach Videos gemacht habe. Und ich höre, wie ich mit Nico zum Beispiel auf der Tribüne sitze und wir uns gegenseitig anschreien, weil wir uns unterhalten wollen, einfach weil so viel gepfiffen wird. Und wir uns sonst gar nicht verstehen konnten.
Ja, man hört immer wieder, dass das dort extrem laut ist und so, also das ist wirklich dann nochmal ein Unterschied, den ihr dann auch mitbekommen habt. Was war dann vielleicht nochmal so wirklich, was ist dann vielleicht typisch Galatasaray nochmal, was macht den Verein aus oder den Stadtteil aus oder wie habt ihr das mitbekommen, dieser Umzug, dass man jetzt da doch irgendwie weiter weg liegt von den Ursprüngen, macht das einen Unterschied, hat das was ausgemacht?
Also ich glaube, da ist Galatasaray gar nicht so anders als viele andere großen Vereine auf der Welt. Also die Wurzeln halt irgendwie in einem Stadtteil haben und dann sozusagen, dass das neue Stadion dann ein bisschen weiter draußen ist, ist ja irgendwie ein bekanntes Muster. Und ich glaube, sie nehmen das aber schon noch mit, sozusagen diesen Flair von Beolu und dieser Bezug auf die Ursprünge ist ja auch im Namen vom Stadion drin. Also das heißt Ali Samien und so heißt der einer der Mitbegründer, der aus diesem Gymnasium kommt. Aber Galatasaray ist ja nochmal irgendwie größer als nur Beolu und Istanbul heutzutage. Ja, man könnte ja sagen, eigentlich der Verein in der Türkei mit den allermeisten Fans. Also voll dieser sozusagen Spagat zwischen die Wurzeln in diesem Stadtviertel und aber trotzdem einer der größten türkischen Vereine, der wird versucht zu machen und ich glaube, der gelingt ihnen auch eigentlich relativ gut.
Ja, und um noch ein bisschen besser zu verstehen, was den Verein Galatasaray so besonders macht, habt ihr dann auch mit Öncel gesprochen, einem Galatasaray-Fan in Wien. Und da hören wir jetzt kurz rein, was er über seinen Verein zu sagen hat. Dabei wird er uns auch über einen kleinen Mythos aufklären.
Gala war nie, also ist im Westen, benutzt man das für Galatasaray, aber in der Türkei war es nie, hat nicht Fuß gefasst. In den 60er Jahren wieder hat Galatasaray gegen eine Schweizer Mannschaft gespielt. Und die haben irgendwas wie Chimbom gesagt. Keine Ahnung, was das, niemand weiß, was die Servette oder Grasshoppers oder so, oder Young Boys, eins von den Vereinen. Und die Fans haben, die nach Istanbul mitgereist sind, haben irgendwas gesagt und das hat denen super gefallen, den Fans, und die suchten eh nach einer Kurzform von Galatasaray. Die haben das Gym Bomb, die fanden es lustig und dann hat sich das entwickelt, dass das plötzlich Gym Bomb als der Nickname ist. Bedeutet nichts. Gym Bomb Bomb.
Ich finde, wir haben da gerade was Interessantes gehört. Zum Beispiel, also ich persönlich habe jetzt gerade auch was gelernt, dass man anscheinend zu Galatasaray nicht Gala sagt. Ich glaube, finde das interessant, dass das anscheinend so ein bisschen eigentlich nur bei uns im Westen gesagt wird. Aber vielleicht, Timo, erzählst du nochmal so ein bisschen mehr, was hat es damit aus sich oder was habt ihr darüber noch herausgefunden?
Ich meine, man muss ja sagen, Beolu ist eigentlich ein sehr, sehr großer Begriff für einen Stadtteil. Es gibt ja noch einen kleineren Bereich, der Galata heißt, wo auch übrigens der Galata-Turm beheimatet ist und eben auch die Galata-Brücke dorthin geht. Und Galatasaray kommt eben von diesem kleineren Bereich von Beolu. Sarai heißt Schloss, übersetzt auf Deutsch. Und die Schule, in die eben sehr, sehr viele, vor allem in früheren Jahren, Menschen eher aus der Istanbuler Elite hingegangen sind, haben eben diesen Verein damals gegründet. Und man muss schon sagen, in der Türkei, niemand sagt Gala. Jim Bohm ist allgegenwärtig. Wir haben eh gerade von Öncel gehört, wie dieser Name zustande gekommen ist, aber erst in den 60er Jahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir konnten nicht wirklich herausfinden, was vor den 1960er Jahren über Galatasaray als Abkürzung gesagt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es eher in Richtung Galata oder so gehen würde. Aber ich würde sagen, dass Galatasaray einfach synonymous mit Jim Bohm oder Jim Bohm Bohm heutzutage ist. Und ja.
Sind da im Zuge eurer Recherche oder so, seid ihr noch auf andere Sachen gestoßen, die ähnlich sind wie das, die vielleicht irgendwie in unserem Teil von Europa ganz anders verwendet werden, kommuniziert werden, als es dann in Türkei, in Istanbul selber ist?
Also von der Aussprache her ist das, wird es ja in Österreich und ich glaube auch in Deutschland wird oft Fenerbahce gesagt, weil das H dann stumm gelesen wird, aber eigentlich sagt man halt Fenerbahce.
Ich meine, zum Beispiel Beşiktaş, man nennt sie oft in der Türkei Kartallar, weil sie eben als Club-Emblem auch den Adler haben, was man vielleicht noch dazu sagen könnte. Und Fenerbahçe ist eigentlich ganz banal Fener. Also Fener heißt ja auch Leuchtturm, übersetzt auf Deutsch. Und für Fenerbahçe ist eben der Leuchtturm, der eben im Stadtteil Kadıköy ansässig ist, sehr, sehr wichtig. Und der ist auch im Clubwappen drinnen. Und deswegen Fener. Aber Galatasaray hat eben diese Skala eigentlich nicht so geläufig in der Türkei.
Ich würde sagen, wir setzen unsere Tour einfach fort und machen jetzt mittlerweile schon bei unserem fünften Halt Stopp. Und das ist somit auch der letzte auf der europäischen Seite. Und zwar ist es der Stadtteil Beşiktaş. Und zwar mit dem dazugehörigen Verein Beşiktaş Istanbul. Und auch genau hier hören wir uns jetzt nochmal kurz vorab die Infos dazu an.
Beşiktaş Istanbul wird hinter den Vereinen Galatasaray und Fenerbahce meistens nur an dritter Stelle erwähnt. Der Verein hat einen starken Bezug zum eigenen Stadtteil. Das Stadion namens Beşiktaş Park steht im Stadtteil Beşiktaş, direkt am Bosporus. Hier stimmen sich beispielsweise die Fans auch vor den Spielen ein. Sie sind quasi die Jungs vom Markt und haben auch einen starken Bezug zur Nachbarschaft. 2013 sind sie international bekannt geworden, weil sie sich an Protesten gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan beteiligt haben. Im Gezi Park in der Nähe des Beşiktaş Stadions kam es zu Demonstrationen, weil der Park einem Einkaufszentrum weichen sollte. Daraus entwickelte sich eine oppositionelle Bewegung und es kam zu gewaltvollen Ausschreitungen mit der Polizei.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was über Beşiktaş gehört. Was mich da eigentlich am meisten interessieren würde, dass es hier recht eindeutig war, also ihr habt mich jetzt schon ein bisschen aufgeklärt über die Stadtviertel und dass es dann in den Stadtvierteln nochmal eigene Teile gibt und dass Beşiktaş hier als einziger Verein auch seinen eigenen Stadtteil hat oder sein eigenes Stadtviertel mit demselben Namen. Wie sehr als Identifikation wird das dort verwendet?
Für Beşiktaş-Anhänger oder Anhängerinnen ist es ein großes Identifikationsmerkmal, dass sie eben in dem gleichnamigen Stadtteil spielen. Also der Stadtteil heißt Beşiktaş und der Club heißt Beşiktaş Istanbul. Wir haben schon gelernt, dass es bei Galatasaray nicht so ist. Die spielen ganz woanders, als wo sie quasi herkommen. Und bei Fenerbahçe ist es so ein bisschen die Mischung sozusagen. Die spielen eigentlich schon in dem Stadtteil, wo sie auch herkommen. Er heißt halt nicht Fenerbahçe oder Fener oder so. Und das ist vielleicht auch, und das ist jetzt ein bisschen Spekulation von mir, aber halt vielleicht auch so ein Punkt von Beşiktaş-Fans, wo sie halt ein Alleinstellungsmerkmal beanspruchen wollen. So.
Und jetzt haben wir vorher geredet, das Besondere an Galatasaray, den Fans von Galatasaray, war die U-Bahn. Das ist so deren Ort. Bei Beşiktaş ist es, glaube ich, dieser Beşiktaş Park, wo es so ein bisschen die Action vor dem Spiel stattfindet. Ihr wart dann dort auch auf einem Match. Wie ist das in diesem Park? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der Park heißt Şaylar Sofası Parkı. Das ist sozusagen der Park der Fans, so hat es uns der Vorsänger von Beşiktaş Istanbul erzählt. Es war eine gute Stimmung in dem Park. Wir haben viel Pyrotechnik gesehen. Ich fand es besonders auffällig, dass es viele Kinder gab, die Pyrotechnik in der Hand gehalten haben. Und sonst war es, also es ist eigentlich ein Park, wo Statuen von Literaten, Schriftstellern stehen. Das ist eigentlich ein ganz lustiger Kontrast, dass dann da am Wochenende die Fußballfans kommen und irgendwie ihren Club besingen und Pyrotechnik zündeln und dann halt die Rutschen einnehmen, die sonst für Kinder gedacht sind.
Der Park wurde komplett von Kindern aus dem Stadtteil gestaltet und ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, was ein sehr, sehr großes, sehr, sehr großer Stolz für die vielen Besiktas-Fans ist.
Ja, ich würde sagen, wir haben dann auch noch ein paar Stimmen von euch von vor Ort, nämlich von Ali, seines Zeichens Vorsänger von Besiktas. Ich würde sagen, wir hören da einfach kurz rein. Ali erzählt da so ein bisschen über das Fansein in der Türkei und natürlich auch das Besondere an seinem Verein. Und ja, da draußen nicht wundern, es ist auf Türkisch. Timo, ich würde dich dann einfach bitten, dass du es uns im Nachhinein vielleicht kurz übersetzt, was wir da gerade gehört haben.
Okay, nichts mit der Polizei, ich erkläre später.
Ja, okay. Özellikle maç günleri Beşiktaş'ın, burası bir semt takımı, bu
evet.
Önemli.
Evet.
Yani Fenerbahçe ve Galatasaray bir semtin takımı değil.
Evet.
Bunu özellikle onu bilir.
Özellikle evet. Yaz. Beşiktaş
semt takımı.
Şimdi semt takımı ne demek? Semt.
Bu semtin takımı. Evet. Bu semtte doğmuş.
Evet.
Doğduğu
şimdi
yer şurası.
Galatasaray Fener'i semti yok.
Yani okay.
Semt yok. Galatasaray Fenerbahçe diye bir semt var ama semt veriyor.
Sonra okay. Da.
15 yaş semt.
Hayır, sonradan oralara.
Çünkü niye biliyor musun? Yani şu Arma'nın özelliği ve farklılığı semt takımının, hı hı. Yani sen semtten çıkıyorsun, hı hı. Yani ilçeden.
Evet.
Şu 20 milyon, 25 milyon bir taraftarın var. Semtten doğru. Çıkıyorsun.
Ja, also der Ali hat zuerst ein bisschen über ihre Beziehung mit der Polizei geredet und hat gemeint, dass sie eigentlich keine Probleme haben, dass nur bei Auswärtsfahrten eigentlich eine sehr, sehr hohe Polizeipräsenz immer vorhanden ist. Ich glaube, das ist ganz normal bei allen Super League-Spielen. Und dass sie eigentlich mit der Polizei gut auskommen und die Polizei eigentlich auch gut mit den Besiktas-Fans auskommt. Und im zweiten Teil ging es dann noch um den Stadtteilclub Besiktas und dass eben für die Fans eine sehr, sehr große Bedeutung hat, dass Besiktas eben ihr Stadtteilclub ist und dass das in den anderen, bei den anderen zwei großen Vereinen nicht auf dem gleichen Level der Fall ist wie hier. Und dass man einfach ein bestimmtes Gefühl entwickelt, wenn man in diesem Stadtteil aufwächst und diesen Club supportet und dass sie laut seinen Angaben ungefähr 20 bis 25 Millionen Fans in der Türkei haben.
Was mich da jetzt noch interessieren würde, vor allem der erste Teil, das haben wir vorher auch, glaube ich, schon kurz im Infoblog gehört, wie es da darum ging, um das Einmischen der Fans, dieses politische Handeln im Zuge des, wie dieser Park abgerissen werden sollte. Mich würde interessieren, ist das politische Handeln von den Besiktas-Fans in Istanbul etwas Besonderes oder ist das bei allen, merkt man das bei allen Teams oder ist der Besiktas allein damit?
Ich glaube, man muss dazu sagen, es haben nicht nur die Besiktas-Fans protestiert, sondern es war eigentlich eine gemeinsame Aktion zwischen den Fenerbahçe, Galatasaray und Besiktas-Fans. Es haben sich alle drei Vereine eigentlich positioniert in einer gewissen Hinsicht, weil der Gezi Park eine große Bedeutung hat für die Menschen in Istanbul, aber auch in der Türkei, weil eben auch das Atatürk Kulturforum gleich daneben ist und dieser Park auch ein bisschen eine Art Befreiung für die Istanbuler Bevölkerung ist. Istanbul ist eine sehr, sehr verbaute Stadt, wie ihr vielleicht alle wisst. Und da sind eben Parks sehr, sehr wichtig. Und vor allem für Menschen, die gerne ins Theater gehen oder ins Kino gehen, war der Park eigentlich immer ein sehr, sehr großer und sehr, sehr wichtiger Treffpunkt. Und dass man den der Bevölkerung wegnehmen wollte und ein Einkaufszentrum hinbauen wollte. Das wurde bei keinem der drei Fanlager gern gesehen und deswegen haben sich eigentlich alle drei zusammengetan und dagegen protestiert.
Ja, und wir kommen jetzt an dem Punkt auch nochmal wieder zu einem nächsten Spiel, nämlich ich würde schon sagen, euch wurde da die Ehre zuteil, auch ein Istanbuler Stadtderby live vor Ort mit zu verfolgen. Ihr wart nämlich am Spiel Besiktas gegen Fenerbahce. Erzählt mir bitte kurz, was waren da die Eindrücke, vielleicht auch im Vergleich zu dem Spiel von Galatasaray?
Also im Vergleich zu Galatasaray sind wir bei dem Derby noch knapper und noch später ins Stadion gekommen. Genau, Tobi und ich haben uns da nochmal extra schwer getan, den Bassin, den Presseeingang zu finden. Aber es ist uns gelungen.
Wie kann man sich das vorstellen? Also ist der einfach nicht angeschrieben oder gibt es keine Ordner, die einem helfen? Also ich kann mir das jetzt persönlich, also ich habe mir auch schon mal schwerer getan, irgendwie im Stadion mich zurechtzufinden, aber dass euch das gleich zweimal passiert, ist ja doch irgendwie verwunderlich bei so modernen Stadien.
Ja, also es kann natürlich immer sein, dass wir halt zu deppert waren, aber die OrdnerInnen haben uns gar nicht geholfen. Also die haben uns alle in verschiedene Richtungen gezeigt. Dasselbe mit den PolizistInnen. Die haben halt gecheckt, was wir wollen, aber die haben uns halt dann einfach in irgendein Eck gezeigt, was halt, wo wir schon öfter waren und gemerkt haben, da ist nichts. Und da wir die Sprache auch eben offensichtlich nicht gut genug konnten, hat es dann länger gedauert, aber wir haben es geschafft. Und genau, das war, weil es ein Derby war, auch von der Stimmung her, schon noch eine andere Kategorie als das Spiel von Galatasaray. Und vor allem wurde sehr, sehr viel gepfiffen. Und es wurde auch sehr stark, weil vor allem Fenerbahce eher im Ballbesitz war, haben die Beşiktaş-Fans sehr viel gepfiffen. Und spätestens dann beim 1:0 von Fenerbahce wurde es dann eher leise im Stadion. Also die Beşiktaş-Fans sind ja auch die, die bekannt dafür sind, dass sie sozusagen diesen Rekord aufgestellt haben. Und wir fanden es schon sehr laut. Und dann nach dem 1:0 ging es um einige Stufen runter. Da wurde vor allem viel gepfiffen, aber dann spätestens wie Beşiktaş dann ausgeglichen hat, war es nochmal sehr, sehr viel lauter.
Ja, und ich glaube auch dieses Derby, es ist ja also gar nicht normal, dass da überhaupt Auswärtsfans vor Ort waren, weil glaube ich ja es davor eine längere Sperre gab von Auswärtsfans, Fenerbahce auch gar keinen weiten Anreiseweg hat. Die Fans, habt ihr hinsichtlich dessen irgendwas mitgekommen? Gab es da Ausschreitungen? Wie läuft das vor dem Spiel ab? Wurden da die Fanlager gut genug abgetrennt oder so? Wie habt ihr das mitbekommen?
Also wir haben eigentlich gar keine Ausschreitungen mitbekommen. Ehrlich gesagt habe ich nicht mal gesehen, wie sich zwei gegnerische Fans gegenüberstanden. Also die müssen gut abgetrennt geworden sein. Es ist ja tatsächlich so, dass in den letzten Jahren gerade bei den großen Derbys Auswärtsfans normalerweise verboten wurde und dass diese Saison erst wieder erlaubt wurde und jetzt quasi so nach und nach zurückkommt. Also es war eigentlich auch was Besonderes für uns oder Glück, könnte man sagen, dass wir auch Auswärtsfans sehen durften. Und wenn wir noch schon beim Thema Ausschreitungen waren, noch eine ganz nette Geschichte eigentlich, als wir am Abend zurückgekommen sind in unsere Unterkunft, hat direkt vor unserem Hotel ein Bus mit Fenerbahce-Fans waren es, glaube ich, neben einem Bus mit Polizisten und Polizistinnen geparkt, die nach und nach in eine Polizeidirektion gebracht wurden. Also die haben wahrscheinlich irgendwas angestellt. Ich sag mal, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich für so ein Spiel. Deswegen, es wäre uns jetzt nicht aufgefallen, dass es besonders, dass besondere Ausschreitungen vorgekommen sind.
Ich habe dann noch von euch erfahren, im Zuge des Matches oder auch davor, habt ihr bei Beşiktaş auch die Möglichkeit bekommen, mit der größten Fangruppierung von Beşiktaş zu sprechen. Mich würde interessieren, wie habt ihr das überhaupt geschafft? Wie kam dieser Kontakt überhaupt zustande? Da man das ja in Europa irgendwie gewohnt ist oder zumindest in Österreich gewohnt ist, dass das oftmals sehr schwierig ist, da irgendwie als Presse Kontakt aufnehmen zu können. Und gerade ihr als irgendwie dann ausländische Presse, wie ging das vonstatten?
Ich muss sagen, es war sehr einfach. Wir haben einen Kontakt gehabt zu einem Ultra, der in Deutschland wohnt, und der hat uns eigentlich relativ schnell auch einen Kontakt aufgebaut zu eben einer Ultragruppierung von Beşiktaş in Istanbul. Und die haben wir eigentlich ganz banal angeschrieben und die waren eigentlich auch gleich begeistert und haben uns eingeladen zu sich. Und ich glaube, das ist auch eine sehr prägende Anekdote gewesen für uns alle, auch mal bei so einem Gespräch dabei zu sein, weil das hat man nicht immer bei so einer Reise. Und genau, wir durften eben eines der Büros von ihnen besuchen. Und man muss sich das so vorstellen, ein ganz, ganz schmaler Eingang führt zu einem sehr, sehr heruntergekommenen Aufzug, in den nur zwei Leute reinpassen. Und dann fährt man in den fünften Stock hoch und steht auf einmal vor einer relativ rustikalen Holztür und denkt sich, was mache ich hier? Und die geht dann auf und auf einmal ist man in einem ganz, ganz kleinen Raum mit wirklich nur einem großen Schreibtisch drinnen und natürlich vielen Besiktas-Trikots überall. Und sehr, sehr vielen Menschen in einem Raum. Und es wurde auch gleich Tee und Ayran angeboten und dann gab es auch Whisky. Und da haben wir uns eigentlich relativ, und natürlich auch wurde sehr, sehr viel geraucht. Also der ganze Raum hatte wahrscheinlich relativ wenig Sauerstoff drinnen, aber wir haben es irgendwie ausgehalten. Wir waren zu 10 drinnen und haben eigentlich ein Interview mit 5 verschiedenen Mitgliedern gleichzeitig geführt. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wir haben viel über den Verein gelernt und auch über die Ultragruppierung und auch generell über das Fansein in der Türkei, muss ich sagen. Und genau, dann wurden wir eben noch eingeladen, zum Pakt mitzukommen, mit dem Vorsänger zu sprechen.
An dieser Stelle würde mich vielleicht auch noch interessieren, weil du es gerade gesagt hast, ihr habt sehr viel gelernt über das Fansein. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht können Sie das irgendwie runterbrechen oder irgendwie einfach kurz und knapp erklären, was ist das typische Fansein in Istanbul oder in der Türkei? Gibt es da Besonderheiten, die sich irgendwie zu Österreich oder zu Deutschland oder so abgrenzen?
Also ich würde sagen, man kann es vielleicht mit 3 Worten zusammenfassen. Ich glaube, das erste ist Emotion. In der Türkei, glaube ich, geht viel über Emotion und im Fußball ganz besonders. Und ich glaube, Fußballfans sind auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr emotional im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern. Mehr als gut ist manchmal. Das zweite ist, glaube ich, dass es eine rote Linie gibt. Ich glaube, bei jedem Club. Und diese rote Linie ist normalerweise immer der Gründungsvater der türkischen Republik und das ist Atatürk. Das zieht sich eigentlich durch alle Fußballclubs durch. So ziemlich. Und ich glaube, das dritte Wort, das man da noch hinzufügen kann, ist Chaos ein bisschen.
Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle setzen wir unsere Reise nochmal fort und zwar eigentlich schon zu unserem letzten Stopp. Wir überqueren jetzt zum ersten Mal den Bosporus und befinden uns jetzt in Kadıköy, dem Stadtteil Istanbuls auf der asiatischen Seite. Wie schon gesagt, befinden uns hier so ein bisschen im Südwesten, würde ich jetzt mal sagen. Der Stadtteil Kadıköy, habe ich gelesen, ist mit einer 21 Kilometer langen Küste durchaus beeindruckend. Und hier befindet sich auch der letzte der 3 großen Clubs, und zwar Fenerbahçe. Und auch hier hören wir uns jetzt kurz vorab einen kurzen Infoblog an.
Fenerbahçe wurde 1907 im Istanbuler Stadtteil Kadıköy gegründet und ist einer der traditionsreichsten Sportvereine in der Türkei. Im Laufe der Jahre hat der Verein eine große Anhängerschaft aufgebaut. Die Fußballmannschaft von Fenerbahçe ist eine der dominierenden Kräfte im türkischen Fußball. Mit zahlreichen nationalen Titeln, darunter etliche Super League-Meisterschaften, hat Fenerbahçe eine lange und glanzvolle Geschichte im türkischen Fußball geschrieben. Der Verein aus Kadıköy ist ebenfalls der Verein, der die erste offizielle professionelle Meisterschaft 1959 gewonnen hat. Spieler wie Alex de Sousa, Rüstü Reçber und Roberto Carlos haben in den Farben von Fenerbahçe legendäre Momente geschaffen und die Herzen der Fans erobert.
Ja, jetzt haben wir vieles gehört, was den Verein Fenerbahçe auszeichnet. Ihr habt die Mannschaft auswärts gegen Beşiktaş gesehen, aber vielleicht erzählt sie mir kurz, was ist jetzt das Besondere an dem Stadtteil? Wir sind jetzt zum ersten Mal auf der asiatischen Seite drüben. Also ich glaube, erstens mal so für eine Einordnung für Leute, die noch nie in Istanbul waren. Gibt es da wirklich, merkt man den Unterschied, auf welcher Seite man jetzt sich befindet? Also wenn du mich jetzt planlos auf irgendeine Seite setzt, kann ich dir sofort sagen, es ist die asiatische oder es ist die europäische Seite?
Puh, also wenn du in Kadıköy aussteigst, merkst du sofort den Kontrast, weil du steigst aus und dann kannst du gemütlich die Fußgängerzone entlang gehen, wo in Beolu ein bisschen so das Verkehrschaos dominiert, ist in Kadıköy eigentlich eher ruhigere Stimmung. Also man kann da spazieren, man kann sich in Café setzen und so. Und ich war eben davor noch nie in Istanbul und ich habe den Kontrast sofort gemerkt. Also das war ein angenehmer Wechsel, so ein angenehmer Szenenwechsel für mich.
Ja, der Nico hat es eigentlich ganz gut getroffen mit dem, was er gesagt hat. Man muss sagen, Kadıköy als Stadtteil ist eher ruhig. Wenn man einen Istanbuler fragt, was ist so einer der Stadtteile, in dem man unbedingt wohnen wollen würde, würden die meisten wahrscheinlich Kadıköy sagen, weil eben diese Ruhe den Stadtteil auszeichnet. Istanbul ist eine sehr, sehr hektische Stadt. Wir wissen, es wohnen 15 bis 20 Millionen Menschen. Das ist schon ein großes Stück. Und Kadıköy hat verschiedene Teile. Fenerbahçe selber ist ja in Moda gegründet worden, auch in einer Schule, das St. Joseph Gymnasium, ein französisches Gymnasium, auch von Schülern und Lehrern dort. Und hat eine sehr, sehr starke Verbundenheit zum Stadtteil. Es gibt auch eine Fenerbahçe Halbinsel, heißt sie. Lustigerweise ist da nicht nur das Fenerbahçe Clubhaus, sondern auch die Schwimmsektion von Galatasaray beheimatet. Also man sieht beide Flaggen im Wind wehen, wenn man auf der Halbinsel ist, was wir sehr lustig fanden.
Wisst ihr die Geschichte dahinter, wie es dazu kam? Also ich kann mir vorstellen, dass man das ja als Verein eher nicht möchte, dass auf seiner Halbinsel die Fahne oder der andere Verein präsent ist.
Ja, angeblich war das so, dass irgendwann in den 60ern da auf dieser Halbinsel ein Grundstück zum Verkauf stand, weil das irgendwie nicht alles Fenerbahçe gehört hat. Und dann kamen so Gerüchte irgendwie an die Vereinsführung, dass sich das vielleicht Galatasaray kauft, dieses Grundstück. Und das haben die scheinbar dann nicht ernst genommen. Und ehe sie sich versehen haben, hat das auf einmal Galatasaray gehört. Und da ist jetzt eben die Schwimmsektion von dem größten Rivalen zu Hause, der eigentlich in Europa zu Hause ist, also auf der europäischen Seite, aber genau auf der Halbinsel die Schwimmsektion dann sozusagen beheimatet hat.
Man muss dazu auch sagen, dass nicht nur Galatasaray dort ein Grundstück hat, sondern auch eine kleine Militärbasis dort noch drinnen ist und auch, dass der Leuchtturm, der eigentlich Fenerbahçe den Namen gibt, befindet sich in dieser Militärbasis. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht zu dem originalen Leuchtturm hin. Und natürlich ist auch der Fenerbahçe, der Istanbul Yachtclub auch dort ansässig, der übrigens von einem Österreicher gegründet wurde.
Was habt ihr dann vielleicht dort vor Ort noch erlebt, wenn ihr jetzt per se kein Spiel gesehen habt? Wart ihr trotzdem beim Stadion?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren beim Stadion, wir waren auch im Fanshop und haben uns ein bisschen umgesehen. Wir haben es auch versucht, zu einem Frauenfußballspiel zu kommen, von Fenerbahçe gegen Trabzonspor sogar, also wirklich ein Derby. Aber wurden da leider relativ rustikal von einem Türsteher aus dem Stadion begleitet, weil wir keine Tickets hatten. Und
es war eben ausverkauft, also es gab eigentlich keinen Platz mehr. Das spricht vielleicht auch für sozusagen die Popularität vom Fußball der Frauen. Also wenn Fenerbahçe ein Heimspiel hat, dann kommt man da irgendwie als Ausländer, der auf letzten Drücker hin möchte, nicht mehr rein, weil es ausverkauft ist.
Mich würde eigentlich zu guter Letzt da noch interessieren, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Unterschiede gesprochen. Du hast mir erzählt, Nico, dass man die Unterschiede sehr wohl erkennt, vor allem wenn man in der Stadt ist zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil. Ist das beim Fußball auch ähnlich? Erkennt man Unterschiede zwischen Fenerbahçe und den anderen zwei großen Teams, die auf der anderen Seite liegen? Oder ist das Grund für Anfeindungen? Also ich vergleiche das jetzt nur mal hier mit Wien zum Beispiel. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede, die zwei großen Vereine, die sich immer wieder aufgrund ihrer geografischen Lage da irgendwie gegenseitig in den Dreck ziehen. Und ich glaube, in Istanbul hätte das ja irgendwie mehr Substanz oder da nochmal einen viel größeren Unterschied, weil es ja doch auf zwei Kontinenten liegt.
Ich glaube, wenn man die Klischees bedient, und die Klischees sind ja, Beşiktaş wird ja oder wurde immer als Arbeiterverein gesehen, Fenerbahçe eher als mittelständischer oder Mittelklasseverein und Galatasaray als der Verein der Elite, dann natürlich, aber diese Klischees sind heutzutage eigentlich fast nicht mehr Realität. Man muss sagen, Galatasaray hat höchstwahrscheinlich die meisten Fans, nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa, weil sie einfach am bekanntesten sind, weil sie am meisten in der Champions League spielen. Fenerbahçe, muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren eher in Richtung fast schon Elite entwickelt, muss man sagen. Also Kadıköy als Stadtteil ist auch eher ein säkulärer Stadtteil, eher elitärer. Dort ist auch die zweite große Shopping Street, Bara Caddesi. Die erste ist İstiklal Caddesi, die sind in Beyoğlu. Und dort sind viele internationale Geschäfte präsent und das merkt man auch im Verein. Und Beşiktaş ist eigentlich auch nicht mehr der Arbeiterverein, der er mal war. Der Stadtteil ist auch sehr, sehr, hat sich auch sehr, sehr verändert.
Ja, mich würde dann eigentlich abschließend noch ein Überthema interessieren. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel und sehr intensiv über die einzelnen Fangruppen gesprochen. Mich würde mich jetzt noch so ein bisschen interessieren, wie das Verhältnis auch zwischen den Fans und der Politik ist. 2011 wurde nämlich in der Türkei ein Gesetz, das Gewalt im Sport vorbeugen soll, verabschiedet. Und dazu hören wir uns jetzt ganz kurz noch ein Zitat von Yağmur an.
This changed the football scene around in Turkey quite radically. It gave everybody a fan identity card. The stadiums were renovated around the same time. So going, like, it was basically after, fashioned after a lot of developments in Europe. Same thing happened in England, same thing happened in Italy, in Greece, in stadiums around Europe. So there was a gentrification, so to say, of the whole footballing arena. So some fan groups felt pushed out with these trends, and others left the stadium deliberately. And these were the more left-leaning groups. They said, okay, we're not going to be identified as customers or clients or true fans. We're not going to have our identity kind of built into a small card, which is also a debit card. You can use it as a debit card. It's built into like the capitalistic system. The information on the card is simultaneously shared with the Ministry of the Interior, the police, financial affairs, whatever. Like, it's this whole system that they refused to be a part of. So they left the stadium. They stopped going.
Ja, also ich finde sehr interessant, was wir da gerade gehört haben über dieses Gesetz. Vielleicht, Tobi, kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen, um was es da geht. Und auch, mich würde interessieren, auch habt ihr das mitbekommen, auch als Leute, die da jetzt irgendwie nur 4-5 Tage dort waren und nur zu 2-3 Spielen gehen wollten?
Ja, wir haben das auch mitbekommen. Also grundsätzlich geht es in dem Gesetz erstmal darum, dass die Regierung, glaube ich, versucht hat, die angeblich so gewalttätigen Fußballfans ein bisschen einschränken zu können. Deswegen gibt es zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware in den Stadien. Die Polizei hat mehr Rechte bekommen im Umgang mit Fans. Und das größte Streitthema oder das größte Thema, was, glaube ich, die Fans sehr stark kritisieren, logischerweise, ist diese Passolik-Karte, die Yağmur jetzt gerade auch angesprochen hat. Das ist eben eine Karte, die du brauchst, wenn du ein Ticket fürs Stadion kaufen willst. Du kommst da nicht drum rum. Auf dieser Karte, also, oder um diese Karte zu bekommen, musst du deine Daten angeben. Und diese Daten gehen natürlich an den Staat. Und diese Daten gehen auch an die Aktivbank, bei der du automatisch Kunde bist, weil diese Karte auch eine Kreditkarte ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie arg das eigentlich ist, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich müsste bei der erste Bankkunde sein, nur weil ich zu einem Rapid-Spiel gehen will. So. Und uns hat das auch betroffen, eben weil wir nicht einfach mal so sagen konnten, ja, wir gehen jetzt mal, sind ein Wochenende in Istanbul, jetzt gehen wir mal zu irgendeinem Spiel, weil wir halt ohne Passolik auch nicht reinkommen. Da gibt es auch nicht Ausnahme für Ausländer oder so, für Groundhopper oder sonstiges. Wir hatten dann das Glück, dass eben Nico und ich es bei den großen Spielen geschafft haben, auf die Pressetribüne zu kommen. Dafür brauchst du keine Passolik-Karte. Und dass wir spontan VIP-Tickets gekriegt haben für das Galatasaray-Spiel. Im Normalfall ist das aber, also wenn du jetzt keinen Presseausweis dabei hast und eben nicht für den Ballesterer unterwegs bist, dann kannst du nicht mal eben zu einem Spiel gehen.
Ja, ich meine, wenn man wirklich spontan auf ein Spiel gehen will als Groundhopper, gibt es halt eine Möglichkeit, und das ist an dem Tag des Spiels im Fanshop oder vor dem Stadion herumfragen. Und teilweise bekommt man dann so eine wirklich One-Day-Passolik-Ausnahme. Aber das ist halt nur, wenn die Spiele nicht ausverkauft sind. Das ist bei den großen Spielen nie der Fall. Und bei den kleineren Spielen auch sehr schwierig. Also Groundhopping in der Türkei, schwierige Angelegenheit.
Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir befinden uns jetzt an unserem 6. Stopp der Reise und somit auch an unserem letzten Stopp. Mich würde jetzt abschließend eigentlich noch interessieren, vielleicht von jedem Einzelnen von euch, was ist euch von der Reise am meisten in Erinnerung geblieben? Jetzt kann Fußball sein, kann irgendein Moment sein, einfach was fällt euch da sofort ein?
Also für mich persönlich, dass es mit Fußball weniger zu tun hat. Ich bin oft in Istanbul und was mir am meisten gefällt ist, die Fernfahrten vom asiatischen in den europäischen und vom europäischen in den asiatischen Teil. Man fühlt sich einfach für eine halbe Stunde wie in einer anderen Welt. Es ist einfach ruhig. Man hat Möwen um sich, man kann sich einen türkischen Tee holen, man kann sich Snacks holen und man spürt so einfach diesen Weg von Europa nach Asien und von Asien nach Europa zurück. Und das ist für mich, finde ich, der schönste Moment in der Reise gewesen und ein Moment, den ich gerne immer wieder erlebe.
War sehr komisch und sehr anders für dich von der üblichen Experience mit der Family nach Istanbul zu reisen?
Ja, wenn ich mit der Family dort bin, dann vertraue ich ja ihnen, dass sie gewisse Dinge so regeln, wie sie in der Türkei geregelt werden müssen. Und ich glaube, bei unserer Reise war das so eines der ersten Male, wo ich auch wirklich selber aktiv als einer der Main Characters in der Reise auch Dinge aktiv angehen musste und ich gemerkt habe, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass es eigentlich wie jede andere Stadt ist.
Ja, und dann muss ich Timo auch nochmal im Besonderen loben, wie gut er das alles gemeistert hat für uns. Ich glaube, für mich, was so am ehesten in Erinnerung geblieben ist, sind die letzten beiden Tage, wo wir dort waren, weil auch das Wetter schön war und die Sonne gescheint hat. Die ersten paar Tage hat es ziemlich geregnet und es war sehr grau. Und ja, das Spiel, wo wir dann waren bei Fatih Karagümrük, war dann sehr angenehm und auch irgendwie ein netter Kontrast zu den zu diesen Orgen-Events, die zwei Tage davor, das Derby und das Jim-Bomb-Spiel. Da war es dann viel gemütlicher und wir konnten auch irgendwie unseren Ayran und unseren Börek mit ins Stadion nehmen und relativ entspannt auch das auf der Tribüne einfach essen, bevor das Spiel begonnen hat. Das ist eigentlich eine sehr nette Experience, die mir in Erinnerung bleiben wird.
Ja, für mich war es tatsächlich ziemlich genau das Gleiche. Auch das Spiel von Fatih Karagümrük, weil ich weiß noch, wie wir eben mit der Fähre angekommen sind. Dann war es erst dieser touristische Teil mit bunten Häusern und dann sind wir durch so einen sehr konservativen Stadtteil gegangen und ich hatte ehrlich gesagt keine Vorstellung davon, wie der Frauenfußball gerade ausschaut in der Türkei. Und natürlich hatte ich dann, also das gebe ich ehrlich zu, so ein bisschen Vorteile, die das Spiel sehr schnell wieder abbauen konnte. Und das hat mich, glaube ich, durch diesen Kontrast besonders überrascht. Und es war einfach so schön da. Also ich meine, das Stadion, es ist so hübsch, ich kriege das gar nicht mehr aus meinem Kopf. Und dieses Erlebnis, was wir mit den zwei Spielerinnen hatten, die wir danach noch auf den Tee getroffen haben, das war einfach so schön zu sehen, wie die da in dem Stadtteil irgendwie verwurzelt sind, obwohl sie nicht mal türkisch gesprochen haben eigentlich. Also die mussten sich auch so mit Händen und Füßen und halb auf Englisch und so ein bisschen türkisch verständigen. Und das war irgendwie total ein schönes Erlebnis.
Ja, perfekt, danke. Ich würde sagen, wir befinden uns damit auch am Ende unserer Reise durch die Fußballstadt Istanbul. Vielen Dank, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt und hier mit mir darüber gesprochen habt. Wer noch mehr über das Thema erfahren will, den kann ich, oder ich glaube, den können wir nur den aktuellen Ballesterer Nummer 186 ans Herz legen, in dem ihr eure Recherchereise nochmal umfassend dargelegt habt. Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Teşekkürler.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.